Hi, mein Name ist Jonathan Rebes und ich bin ein ziemlicher Philosophie-Anfänger. Vielleicht so wie ihr. Aber genau wie ihr hab auch ich großes Glück, denn mein Bruder Micha, der ist das nicht. Jeden Monat bringt Micha uns eine neue philosophische Theorie näher. Wer ist dieser Kant? Wovon redet Judith Butler? Oder was ist eigentlich Liebe? All das musst du nicht extra studieren. Für das zumindest Wichtigste reicht manchmal auch ein einziger Podcast. Kapitel 1. David Pierce.
Hallo Jona.
Hi Micha.
Vielleicht hast du es auch schon mitbekommen, aber wir lassen jetzt immer mal wieder so ein bisschen häufiger Werbung hier laufen in dem Podcast.
Ja.
Und das hat für uns, kommt das zugute, dass wir so ein kleines Dankeschön dann auch nochmal finanziell von euch letztlich draußen bekommen, die diese Werbung hören. Dafür wollten wir einfach mal kurz Bescheid geben und auch schon mal so vorab so ein kleines Dankeschön sagen.
Ja,
das genau. Hilft uns einfach sehr.
Genau, wir haben da ein bisschen nochmal was umstellen können und wollten euch nur einmal ganz kurz dafür sensibilisieren. Wir wissen, Werbung ist natürlich manchmal auch einfach, es ist auch nervig so. In diesem Falle kommt es uns aber zugute. Insofern guckt ihr da vielleicht ein bisschen anders nochmal drauf.
Ganz genau. Und weil Werbung nervig ist, mache ich auch keine Werbung für meinen Podcast Diagnose Mensch, wo es um psychische Diagnosen geht, sondern wir starten direkt in die Episode hier. Mhm. Jona, heute geht es um David Pierce. Ein Mensch, der noch lebt. Das haben wir ja nicht immer, aber immer mal wieder, zuletzt zumindest. Und er selbst ist 66 Jahre alt und hat sich sehr viel mit Transhumanismus, Biotechnologie, Ethik auseinandergesetzt, mit Leid auseinandergesetzt. Und bevor wir da so richtig groß einsteigen, sehr spannendes, sehr großes Thema, wo ich auch Respekt vor habe, würde ich dich gerne fragen,
aber nicht der David Pierce, oder war das, weil ich habe letztens mal bei Precht, hat ja auch, Richard David Precht hat ja so eine Sendung, manchmal gucke ich die beim ZDF, da hatte der auch jemanden da zum Transhumanismus, ich weiß nicht, hast du das gesehen?
Ja, das ist der.
Das ist der? Ah, okay, interessant. Ja, da habe ich schon mal ein bisschen eine Vorahnung vielleicht, worum es gehen könnte.
Das stimmt, ja. Für euch da draußen, dieses Gespräch hatten wir schon mal, genau, diesen kleinen Wortaustausch.
Ja, okay, kann ich mich nicht dran erinnern. Wow, okay, ja. Es ist einfach fucking früh. Naja, okay, du wolltest eine Frage stellen eigentlich.
Genau, vielleicht hast du ja eine kurze Antwort, dann können wir uns den Podcast sparen. Jona, wie kann man das Leid der Welt eliminieren, vernichten? Wie kriegen wir es hin, dass das Leid der Welt endlich aufhört? Hast du eine spontane Idee? Oder ihr da draußen zum Mitdenken? Weil das ist so die Leitfrage, die sich jetzt durchzieht in den nächsten 60 Minuten.
Mhm. Vielleicht Siddhartha Gautama, den ersten Buddha. Wie war es noch gleich? Leben ist Leiden. Ich weiß es nicht ganz genau. Irgendwie so in diese Richtung, ne? Also oder Dinge auch zu wollen, ist Leiden. Ich weiß nicht, ob das schon wieder ein anderer Philosoph war. Ne? Aber so könnte man vielleicht drauf antworten, obwohl das natürlich noch nicht alles Leid der Welt jetzt direkt dezimiert, nur weil man sagt, okay, wenn ich mich irgendwie maximal zurückziehe, leide ich nicht mehr. Also ich glaube auch, es gibt manche Dinge, vielleicht Erkrankungen, das ist ein so krasser Einschnitt im Leben, da kann man sich vielleicht gar nicht draus einfach so zurückziehen mental und dann sagen so, und jetzt leide ich auch nicht mehr. Also große Frage, ich könnte gerade ganz viel dazu sagen, glaube ich, habe ich das Gefühl, gerade wenn ich jetzt so in diese Buddhismus-Richtung gerade kurz so abschweife. Ich habe nicht die ideale Antwort darauf, wie man es minimieren kann. Die Frage wäre natürlich auch, will man es überhaupt? Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob wir uns damit auch beschäftigen mit der Frage, aber das ist zumindest die Gegenfrage, die mir gerade als erstes in den Kopf gekommen ist, als du mich gefragt hast, wie kann man denn das Leiden auf der Welt beenden? Ja, will man das überhaupt? Ne?
Genau, das kommt auch immer wieder vor und du sagst es am Ende richtig, ne? Es geht um das Beenden des Leides, nicht nur um das Minimieren, sondern um das Eliminieren von Leid, und da höre ich jetzt so ein bisschen raus, dass du vielleicht eine Antwort hast, ich habe sie noch nicht so richtig ganz gefunden. Es ist auch eine schwierige Frage, und dass du da den Buddhismus erwähnst, ist recht spannend, weil das macht auch der David Pierce,
okay.
Der ist auch,
das ist auch interessant.
Hat auch ja, leicht buddhistischen Hintergrund. Er selbst, um da mal so ein bisschen einzusteigen, ist wie gesagt noch am Leben, ist 66 Jahre alt und auch Gründer so der, weiß nicht, mitgrößten transhumanistischen Gesellschaft der Welt. Beim Transhumanismus, das werden wir heute auch immer wieder uns anschauen, geht es darum, ja, so die biologischen Grenzen von uns selbst durch Technik zu überwinden. Also ganz klassisch vielleicht so Dinge wie längeres oder ewiges Leben, ewige Gesundheit, dass wir versuchen, über den Menschen hinaus etwas Neues zu schaffen, zu transzendieren. Und ja. Er hat sich damit auseinandergesetzt und hat dann so Teilbereiche für sich hervorgehoben wie Biotechnologie, Gentechnik, Pharmakologie, Nanotechnologie, Philosophie selbstverständlich. Er selber ist auch negativer Utilitarist. Was das ist, das werden wir uns noch anschauen müssen. Aber für ihn ist es wichtig, dass er die Philosophie verbindet mit einer, so sagt er zumindest, einer möglichen praktischen Umsetzbarkeit seiner Ideen. Also sein Fokus ist schon auf die Umsetzbarkeit. Deswegen auch ein starker Bezug zu Biotechnologie, Gentechnik etc. Mhm. Es geht über das hinaus.
Ist ja auch gerade einfach ein ganz großer Hype, würde ich sagen. Also zumindest in so manchen Bubbles hört man immer wieder so dieses Stichwort, ich habe mich nie groß damit beschäftigt, aber dieses Longevity, also so Langlebigkeit, Supplements jetzt noch nehmen soll, um ja. irgendwie möglichst lang leben zu können. Ja, es ist zumindest auch gerade ein großes Thema, würde ich sagen. Also jetzt nicht so aus der Luft gegriffen oder ein Nischending, sondern das macht gerade schon auch die Runde. Vermutlich, weil vielleicht auch gerade die Hoffnung so groß ist, auch mit KI, dass man merkt, ah, okay, doch, die Technologie stagniert nicht nur, da kommt auch schon nochmal Neues hinzu und man setzt ganz viel Hoffnung da rein.
Ganz, ganz genau. Also bis hin zu, weiß ich nicht, Designer-Babys und all die Dinge, die du auch gerade eben schon mal so ganz leicht angedeutet hast. Und da geht es ja manchmal auch nur erstmal um Supplements, kann aber auch darüber hinausgehen. Und auch letztlich kann man ja auch empirisch sehen, dass wir ja auch immer länger leben. Also irgendwie funktioniert das ja auch, dass wir es hinbekommen, wissenschaftlich, nach ihm, durch die Technik, durch die Technologie, dass wir Leben verlängern können. Und warum dann nicht auch gegebenenfalls Leben so zu verlängern, dass es lebenslang ist? Wobei sein Schwerpunkt heute auf die Frage ist, oder die Frage im Fokus hat, wie können wir alles Leid bei empfindungsfähigen Wesen überwinden? Also bei Menschen, bei Tieren. Wie können wir das gesamte Leid von allen überwinden? Und wenn wir das überwinden könnten, gibt es nicht sogar eine moralische Pflicht dazu? Das ist wichtig, schon mal merken, moralische Pflicht kommt heute auch immer wieder vor. Also er plädiert letztlich dafür, dass er eine Idee formuliert, dass wir das Leid aller überwinden können.
Und weil wir es ist auch interessant, dass er da nicht irgendwie jetzt sagt, es geht nur um Menschen, sondern es geht auch um Tiere. Ne? Also auch ums Tierreich.
Es geht sehr, sehr viel um Tiere bei ihnen auch, aber auch um Menschen. Ganz genau. Mhm. Und er sagt, wenn wir das theoretisch uns herleiten können, dass es möglich wäre, dass wir Leid überwinden können über hinsichtlich allen empfindungsfähigen Wesen, dann muss es doch auch eine moralische Pflicht sein. Und so hat er auch, vielleicht eines seiner Hauptwerke, kann man doch darüber streiten, was es genau ist, hat er aber den hedonistischen Imperativ quasi 1995 so ein kleines Manifest geschrieben, wo er auch genau so eine Utopie, könnte man vielleicht sagen, so eine Vision formuliert hat, wo es darum geht, minimales bis kein Leid in der Welt zu haben. Und da formuliert er dann so einen sogenannten hedonistischen Imperativ. Und auch damals hat er sich schon mit Neurowissenschaften, Gentechnik, Biotechnologie auseinandergesetzt.
Warum? Vielleicht wolltest du die Frage, die ich gerade stellen wollte,
gerade beantworten. Genau, ich wollte sagen, der hedonistische Imperativ ist jetzt erst einmal das Hauptwerk. Was das ist, das werden wir uns in Kapitel 2 anschauen müssen, weil da brauche ich einen Tick länger. Es ist jetzt ja auch erstmal nur so eine kleine Einführung. Aber ihr hört schon raus, es hat irgendwas mit Hedonismus zu tun, mit etwas Lustvollem und Imperativ. Für die diesen Podcast schon länger hören und eben habt ihr auch Pflicht gehört, hat ja auch irgendwas Kantianisches. Also Imperativ, Kant, vielleicht kennt man das schon so ein bisschen. Er selbst würde aber sagen, die größten Einflüsse in seinem Denken selbst sind vom Utilitarismus. Das ist ja diese andere große Moraltheorie, wo es darum geht, das höchste Glück für die höchste Zahl oder das höchste Nutzen für die höchste Zahl. Wir gucken uns immer die Konsequenzen an und wenn die Konsequenz eine ist, die mehr Glück in die Welt bringt oder mehr Nutzen in die Welt bringt oder mehr Lust in die Welt bringt, beispielsweise, dann sollen wir so und so ethisch handeln. Das ist also der
Genau, für die höchstmöglichste Anzahl an Menschen. Also möglichst viel Glück für möglichst viele.
Ganz genau. Dann kann man das noch, diese Glückssphären quasi hierarchisieren. Da kann man ganz viel zu machen. Aber dieser Utilitarismus, auch da haben wir mehrere Folgen, glaube ich, schon zu gemacht. Mal im Kleinen, mal im Großen. Da ja, ist eine Sache, die er für sich, glaube ich, herausgepickt hat. Und gleichzeitig nicht nur die Neurowissenschaften, die habe ich jetzt schon so häufig erwähnt, aber die kommen halt immer wieder vor. Letztlich so Schmerzmechanismen, Gehirnchemie, bis hin aber auch zu diesen Grundgedanken des Buddhistischen, nämlich diese Überwindung vom Leid selbst. Das ist dieses Buddhistische und das transformiert er für sich in den Transhumanismus, wo es dann nämlich genau darum geht, was ich vorhin sagte, nämlich biologische Grenzen durch Technik selbst zu überwinden und darüber dann auch beispielsweise mit Hilfe von KI, dass wir unser Leben verlängern können, dass wir das Leid eliminieren, dass wir alle klüger werden, dass wir alle mehr Lust empfinden. Aber er sagt selbst, das ist so die Idee. Dieser Transhumanismus, das ist das, was mich tatsächlich interessiert, um die Frage zu beantworten, wie können wir alles Leid überwinden und wie wird es zu einer moralischen Pflicht?
Ja, finde ich spannend, muss ich sagen. Also erstmal, ne, du hast ja jetzt gerade erstmal eingeleitet, ganz viele verschiedene Begriffe genannt. Bestimmt frage ich gleich auch nochmal für euch da draußen, die ihr gerade zuhört, stellvertretend nach. Was heißt das denn nochmal ganz genau? Ne? Aber du hast jetzt schon vieles genannt, nur um mal so einen Überblick zu bekommen. Ich finde das Thema sehr interessant, weil ich will auch nicht, man hat vielleicht manchmal oder manche Menschen haben auch sowas, so einen Reflex, direkt vielleicht auch dagegen zu sein. Ich habe das weniger, aber ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen. Weißt du, dass man vielleicht sagt, ach komm, müssen wir jetzt alles, das ist so, wirkt so in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, unnatürlich irgendwie. Ja. Dieses immer länger leben zu wollen und so und keine Ahnung, gar nicht mehr, es ist gar nicht mehr so menschlich, sondern am Ende sind wir so Cyborgs oder sowas, sag ich jetzt mal, ohne dass ich mich lange damit beschäftigt habe, aber das ist vielleicht so, dass, wenn man es hört. So
Cyberpunk-mäßig.
Genau, so, das sind so die ersten Gedanken, die man dazu hat, wo man dann vielleicht schnell auch mal so eine Ablehnung verspüren kann. Check ich auch. Ich habe das ein bisschen weniger, ich möchte trotzdem immer skeptisch dabei bleiben, aber an sich finde ich es doch ein interessanten Gedanken und denke auch, dass das, wie du es ja auch sagtest, es ist ja auch nicht so, als wäre das noch, es hätte das noch nie stattgefunden, dass wir versuchen, uns zu optimieren, uns Menschen auch zu optimieren, länger leben zu können, Krankheiten auszumerzen, etc. Dass das Chancen und Risiken birgt, ist vielleicht auch klar, aber da freue ich mich drauf, mit dir darüber zu reden.
Genau, und er probiert halt jetzt den großen Wurf, nämlich Eliminierung von allem Leid. Und dafür braucht er den sogenannten hedonistischen Imperativ. Und all das, mit dem, was wir jetzt auch gerade schon als Einstieg gewonnen haben, schauen wir uns in Kapitel 2 an, oder?
Gerne. Kapitel 2. Der hedonistische Imperativ.
Wir haben jetzt schon mal gelernt, Jonah, dass der David Pierce ein Moraltheoretiker ist, jemand, der sich mit Ethik auseinandersetzt und der eine Faszination für dieses gesamte Thema Transhumanismus hat und da sogar große Gesellschaften mitgegründet hat. So, das haben wir ja schon mal gelernt. Ja. Und jetzt ist es so, dass er auch sogenannter negativer Utilitarist ist. Dieser Begriff Utilitarist oder Utilitarismus, den habe ich ja eben schon mal kurz erklärt, den hatten wir, wie gesagt, auch schon in verschiedenen Folgen. Also das größte Glück für die größte Zahl, das ist vielleicht erstmal so das Leichteste, sich zu merken. Also so, wir gucken uns die Konsequenzen
größte einer Zahl Hand, an, die, für die größte an Zahl an Menschen. Du sagst nämlich immer nur das größte Glück für die größte Zahl und man denkt sich immer, ist das so ein mathematischer
Es hat was sehr Mathematisches, aber es ist natürlich...
Welche Zahl ist gemeint? Die 8?
Ja, für Empfindungswesen letztlich. Es geht auch über Menschen hinaus.
Es sind ja nicht nur Menschen. Ja, stimmt. Ja. Auch Tiere, Lebewesen. Ja.
Ja, man kann sich auch leichter vielleicht merken, für euch da draußen, Freude maximieren. Letztlich, wir gucken uns eine mögliche Konsequenz von einem sogenannten unparteiischen Beobachter aus, der so sehr neutral ist, guckt sich eine Situation an und würde das jetzt mehr Freude in die Welt oder für einen selbst bringen oder für eine große Anzahl an Menschen, dann ist es moralisch gerechtfertigt. Wie gesagt, ganz runtergebrochen. Also eine Handlung ist moralisch, wenn sie mehr Glück als Leid hervorbringt. Ne? Also wenn zum Beispiel, 95 Menschen davon profitieren, eine ADHS-Medikation zu nehmen, also kommt irgendwie ein neues Medikament oder so, und 5 davon würden nicht davon profitieren, würde man das Medikament zulassen, weil 95 Menschen profitieren und 5 nicht.
Ja, oder so könnte man vielleicht auch Tierversuche rechtfertigen, oder?
So könnte man auch.
Mit dem Utilitarismus.
Ja, so könnte man sicherlich auch Tierversuche rechtfertigen.
Also da ist man dann vielleicht auch fast schon bei der Kritik von dem Ganzen, aber trotzdem ums Snow, ne, das ist ja dann trotzdem das Prinzip, okay, man hat vielleicht ein bisschen Leid, vielleicht auch ein bisschen mehr Leid, was man Tieren anfügt, Menschen bei bestimmten Krankheiten zu retten.
So. Genau, so könnte man auch utilitaristisch argumentieren, müsste man da nochmal genauer hinschauen. Was wäre eine Möglichkeit? Und bei dem eben genannten ist es halt so, da ging es nicht mal um Tiere, sondern lediglich um Menschen, und mehr profitieren davon, beispielsweise, keine Ahnung, Elvanse zu nehmen, als ein Medikament. Und wenn davon mehr profitieren als weniger, ist es grundsätzlich erstmal zugelassen. Wie gesagt, das kann man jetzt nochmal sich genauer auch anschauen, aber muss man jetzt gerade gar nicht. Der negative Utilitarismus dreht das so ein bisschen um. Für ihn ist nicht die Maximierung von Glück im Vorrang, sondern die Vermeidung von Leid hat immer Vorrang.
Habe ich mir also fast gedacht, ja.
Ja, also es ist genau, ist auch gar nicht so kompliziert, aber es geht nicht darum, im ersten Schritt Glück zu maximieren, sondern es geht immer darum, Leid minimieren. Leid hat den moralisch höchsten Wert. Die Abschaffung des Leids hat den moralisch höchsten Wert. Und das gilt es zu minimieren, beziehungsweise Leid zu verhindern. Und erst im zweiten Schritt geht es darum, Glück zu maximieren. Also die Ermöglichung von Glück setzt immer schon voraus, dass die Minimierung von Leid dem ja quasi als erster Schritt eingeleitet wurde. Also wenn bei einem Medikament 95 Menschen wieder sagen, es hat mir ein bisschen geholfen, das Antidepressiva, aber bei 5 hat das ultra große Nebenwirkungen gehabt, dann könnte man negativ utilitaristisch argumentieren, dass man es gerade nicht zulässt. Weil man sich erst den Aspekt des Leides anschaut und dann den Aspekt des Glücks.
Ja.
Soweit nachvollziehbar?
Nachvollziehbar, und finde ich eigentlich auch sogar das. Also kommt vielleicht ein bisschen auf den Anwendungsfall an. So, ne? Hat bestimmt auch seine Grenzen, wenn ich länger drüber nachdenke. Ich meine, es gibt ja auch noch andere, ganz andere moralische Theorien, die man heranziehen kann. Kant zum
das
Beispiel.
Stimmt.
Aber an sich finde ich das gerade erstmal gut. Und ich glaube auch sogar besser als den Utilitarismus. Weil ich bin auch immer so, also den, ich sage jetzt mal positiven Utilitarismus dann in dem Falle. Ich bin nämlich auch immer so ein, auch wenn man irgendwie sich einigt innerhalb der Gruppe oder so, okay, wir einigen uns immer auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. So, ne? Um das Leid quasi für alle möglichst gering zu halten, wenn man sich einen Film aussucht oder sowas. Ja. Ne? Wenn dann einer sagt, nee, den Film finde ich richtig scheiße, der triggert mich, der erinnert mich an meine Ex-Freundin oder so, und alle anderen sagen, nee, den Film wollen wir aber unbedingt gucken, würde ich trotzdem sagen, nee, dann lass uns doch einfach nochmal Harry Potter gucken oder so.
Ganz, ganz genau. Also Leid vor Glück. Und jetzt mit Hilfe des negativen Utilitarismus könnte man doch vielleicht zu dem Schluss kommen, oder vielleicht kommst du auch selber zu dem Schluss, denk doch mal an die Frage am Anfang. Wie können wir das Leid der Welt eliminieren? Und du musst jetzt auch gar nicht groß raten, aber wenn man dann sagt, wenn man das Leid der Welt, wie kann man das Leid der Welt eliminieren? Okay, man muss Leid immer in den Vordergrund nehmen, also erst Leid minimieren und dann Glück schaffen. Warum dann nicht einfach einmal alle Leidwesen umbringen? Weil dann ist das Leid doch weg und dann schauen wir uns ums Glück an. Das könnte so ein Fehlschluss sein, vielleicht auch nicht. Aber manche haben solche Fehlschlüsse, wenn die sagen, okay, wenn wir Leid in den Vordergrund ziehen, geht es darum, okay, Abschaffung von Leid, also Abschaffung von leidvollen Wesen. Weißt du, oder Empfindungswesen. Also Welt zerstören, gleich kein Leid mehr.
Also mit Leid das Leid beenden sozusagen. Ne? Klingt ein bisschen widersprüchlich auf jeden Fall.
Ja, genau, klingt ein bisschen widersprüchlich. Und so würde... So einfach ist
klingt
die Antwort
furchtbar,
auch von David Pierce nicht, genau.
Ja.
Weil er auch nochmal zusätzlich sagt, dass das ja, bringt er wieder neue Voraussetzungen mit. Aber das Bewusstsein, also diese empfindungsfähigen Wesen, man kann jetzt auch noch länger über Bewusstsein sprechen, machen wir aber nicht. Aber Bewusstsein, also eine Idee von Zukunft zu haben, eine Idee von sich selbst zu haben, das hat einen Wert an sich. Und nur weil Leid schlecht ist, ist es nicht quasi so, dass es dann notwendigerweise das Leben an sich entwertet. Also die Moral soll Leid minimieren und nicht Leben eliminieren. Oder sie soll Leid eliminieren und nicht Leben eliminieren, weil das Bewusstsein und diese empfindungsfähigen Wesen haben für David Pierce einen Wert an sich selbst.
Okay, da sind wir jetzt quasi nicht mehr, oder ich weiß nicht, ob wir da immer noch drin sind in diesem negativen Utilitarismus, aber es ist jetzt nicht einfach nur dieses Prinzip Leid minimieren, sondern Jetzt kommt noch was hinzu, nämlich
genau, das
Leid wird ja auch getragen von irgendjemandem,
sagen
wir jetzt mal einem Menschen, und das klingt jetzt dann doch sehr nach, wenn ich mich richtig erinnere, nach so Kant, der doch auch die Würde des Menschen ganz hoch gehalten hat und eben gesagt hat, nee, man darf jetzt nicht einfach so über einzelne Menschen hinwegfahren, nur um das Glück von ganz vielen groß zu machen oder das Leid von ganz vielen zu minimieren, sondern da war ja auch immer der einzelne Mensch ganz, ganz wichtig.
Absolut, absolut. Da findet man so Kant-Spuren. Er war auch einer oder ist einer, der Kant vieles hoch anrechnet, wobei er letztlich mehr in diesem Utilitarismus sich befindet als in so einer Deontologie, in so einer Kant-Theorie, so nennt sich die, eine Pflichtenethik, vielleicht einfach übersetzt. Doch genau das, was du gesagt hast, also nur weil Leid schlecht ist, heißt es ja nicht, dass das Leben schlecht ist oder das Leben entwertet wird. Wir müssen es so ein bisschen voneinander trennen. Das ist aber wichtig, weil auch wenn ihr Philosophie macht, je mehr Voraussetzungen kommen, desto leichter kann man natürlich auch wieder eine Theorie angreifen oder dann sagen, okay, dann verargumentiert doch mal das. Für uns ist jetzt erstmal wichtig, Bewusstsein, oder nehmen wir jetzt erstmal vielleicht sogar leichter, diese Empfindungswesen, die haben einen Wert an sich. Und trotz dessen wollen wir Leid beseitigen, um dann im zweiten Schritt Glück zu ermöglichen. Und für ihn ist das gerade dadurch möglich, durch die Technologie, durch den technologischen Fortschritt Leid zu beseitigen und Glück zu ermöglichen. Und das, ja, er ist kein Fan von großen, schnellen Lösungen, sondern er denkt eher in Jahrhunderten quasi oder noch weiter, weil eine schnelle Lösung wäre ja auch eben zum Beispiel diese Welt zu zerstören. Das geht ja sowieso nicht wegen diesen Empfindungswesen Wert an sich selbst. Doch auch er sagt, die schnellen, großen Lösungen, die hat er auch nicht, aber er hat Vorschläge für Lösungen, und die beinhalten sogar eine Pflicht. Also, wir halten mal eben kurz fest. Negativer Utilitarismus, vordergründig, wir schauen uns das Leid an.
Ja.
Und Wert an sich selbst, diese Empfindungswesen. Okay?
Ja.
Diese zwei Baustellen nehmen wir jetzt mal mit. Und
also Empfindungswesen, ich und du und Tiere da draußen.
Tiere, genau. Müssen wir dann noch prüfen,
Lebewesen,
wer noch alles.
Die etwas empfinden.
Ja. Um es ganz erstmal ganz leicht zu machen, wie gesagt, da kann man auch drüber diskutieren, aber nehmen wir mal einfach alle Säugetiere. Ne, der Mensch ist ja auch letztlich ein Säugetier. Nehmen wir einfach mal alle Säugetiere. Erst einmal, wie gesagt, man kann nur noch drüber streiten, wen man noch hinzunimmt. Aber das ist vielleicht erstmal das Leichteste. Jetzt sagt er, wir haben sogar eine Pflicht, nach diesem negativen Utilitarismus zu handeln. Und er nennt das dann den hedonistischen Imperativ. Und der hedonistische Imperativ ist gerade, Imperativ heißt immer Pflicht. Wir haben eine Pflicht dazu, Leid vor Glück zu stellen. Also jede Handlung soll primär Leid verhindern. Das sagt der hedonistische Imperativ. Also der hedonistische Imperativ sagt, Leid vor Glück. Jede Handlung soll primär Leid verhindern.
Ja.
Und Pierce will ja gerade auch Leid abschaffen, ohne Leben zu zerstören. Und dann ist es so, durch den hedonistischen Imperativ, so seine Formulierung, ist auch so ein bisschen eine Catchphrase vielleicht auch, sagt er auch selber. Er hätte ihn auch anders nennen können, aber das wurde ihm gesagt, das klingt so ein bisschen cooler. Leid ist das moralisch Schlimmste von mir aus. Das, was auf jeden Fall minimiert sein sollte. Menschen und Tiere oder Säugetiere haben, besonders Menschen, haben die Möglichkeit, durch Technologien Leid zu beseitigen. Machen wir jetzt schon, weiß ich nicht.
Ja.
durch Medikamente, durch Operationen, ja. Ja. durch Hirneingriffe bei Parkinson, durch Gentechnik, durch ne, man kann das bis hin zu die Kultivierung von Fleisch im Labor. Wir haben die Möglichkeit, Leid zu minimieren. Also haben wir auch die moralische Pflicht, alles Leid bei Empfindungswesen, fähigen Wesen zu beseitigen. Das ist letztlich die moralische Pflicht, weil wir die Möglichkeit haben und dann darüber eine ja, positivere Bewusstseinszustände auch zu maximieren. Also mehr Glück oder mehr Freude zu haben, leichter ausgedrückt, mehr Freude zu haben. Aber das ist zweitrangig. Erstrangig Leid minimieren und zweitrangig Freude maximieren. Und das ist gerade möglich durch Technik, durch Neurochemie, durch ja. die ganzen Wissenschaften, die er gerade schon gesagt hat.
Warte noch mal ganz kurz. Ich glaube, wir müssen gerade noch mal zwei oder einen Schritt zurückspringen, weil du hast ja jetzt quasi zwei Begriffe genannt, die relativ groß klangen. Vielleicht kannst du es auch noch mal einordnen, aber ne, den negativen Utilitarismus, ich glaube, wir haben hier alle verstanden, ne, Leid minimieren, okay, so, das als moralisches Prinzip. Und dann meintest du ja noch, oder das war auch ein Werk, was er geschrieben hat, der hedonistische Imperativ, richtig? Mhm.
Ja.
Warum denn hedonistischer Imperativ? Also Imperativ im Sinne von, wir haben eine Pflicht, das zu ja. machen. Und ja. Hedonismus ist ja sowas wie Lustprinzip, oder? Also man, wenn man sagt, man hat so ein hedonistisches Leben, dann meine ich, dass die Person einfach die ganze Zeit nur der Lust sozusagen hinterher ist. Weiß nicht, vielleicht die ganze Zeit nur am Zocken ist, irgendwie rumreißt und so, aber nicht mal was, keine Ahnung, was Anständiges macht, so in Anführungszeichen. Was hat das denn jetzt mit der Leidminimierung zu tun? Also da sehe ich gerade gar nicht so die Connection.
Für ihn ist der hedonistische Aspekt darin begründet, dass er sagt, Leid ist moralisch inakzeptabel und wir brauchen ein Imperativ, der dann auch wiederum oder eine Pflicht zu haben, dass wir letztlich mehr Freude erlangen. Aber wir erlangen mehr Freude nicht dadurch, dass wir Freude im ersten Schritt maximieren, sondern dass wir Leid minimieren und dadurch entsteht mehr Freude. Das ist ja der Unterschied zwischen negativer Utilitarismus und diesem klassischen Utilitarismus. Und deswegen der hedonistische Imperativ. Er hätte ihn auch anders nennen können, aber auch da ist die Fokussierung aufs Leid mit der Idee aber der Maximierung von Freude. Weil Leid grundsätzlich moralisch inakzeptabel ist, so sagt er. Das lässt sich dann ja auch begründen durch seinen negativen Utilitarismus.
Okay, mich verwirrt das ein bisschen mit diesem hedonistischen Imperativ, aber es klingt auch so, als könnte ich das für mich einfach ein bisschen ausklammern, oder? Also, oder brauche ich den Begriff doch? Also das Prinzip war ja eigentlich nur, okay, diesen negativen Utilitarismus, der ist cool so an sich, für sich genommen auch schon sehr, sehr sinnvoll, aber wenn man das erreichen würde, wirklich jetzt auch damit das Leid maximal zu minimieren, dann geht es auch noch einen Schritt weiter und ich versuche dann darauf aufbauend auch das Glück zu maximieren, die Freude zu maximieren. Das ist ja sozusagen das Prinzip, richtig?
Es ist genau, das ist das Prinzip.
Ja. Okay.
Und der hedonistische Imperativ ist gerade deswegen ja wichtig, weil er sagt, Leid ist das moralisch Schlimmste, aber wir haben die Möglichkeit durch Technik das zu minimieren und dadurch entsteht ja mehr Freude. Und wir sind ja auch hedonistischer, wenn wir gerade nicht in einem Leidzustand sind. Erst dann haben wir auch die Möglichkeit, Freude zu empfinden. Also wenn wir gerade nicht schwer depressiv sind, besteht erst die Möglichkeit, quasi einen höheren Sollwert nach ihm zu haben, der die Möglichkeit hat, dass wir überhaupt freudvoll durchs Leben gehen können. Deswegen hedonistischer Imperativ und Imperativ, weil es, wie gesagt, die moralische Pflicht ist, dass wir Leid beseitigen für alle empfindungsfähigen Wesen.
Mhm. Okay.
Also der Begriff ist schon wichtig und der ist auch nochmal, der präzisiert halt nochmal so ein bisschen den negativen Utilitarismus, der ja auch in alle Richtungen abbiegen hätte können. Der kann ja auch anders abbiegen, aber für ihn ist jetzt der Fokus auf und deswegen so relevant auf die Möglichkeit, dass wir ja gerade in so einen Transhumanismus kommen, also durch Biotechnik einen neuen Menschen erschaffen, Leid minimieren und Glück dann oder Freude dann erst ersteigern. Also wenn wir uns vielleicht so vorstellen, aktuell bist du vielleicht auf so einem freudvollen Niveau von jeden Tag zwischen 0 und 10. Und er möchte eigentlich gerne, dass du jeden Tag zwischen 10 und 30 oder zwischen 70 und 100 Punkten quasi bist. Also wenn man jetzt so deine Freude in Punkte umwandeln wollen würde, dass du gar nicht immer so zwischen 0 und 10, mal ist okay, mal ist richtig schlecht, mal ist ganz gut, sondern er will eigentlich, dass es dir immer gut geht. Und das geht nur, wenn wir Leid minimieren und nicht, wenn wir einfach temporär uns nur fokussieren auf Freude oder Glück, sondern den Fokus auf die Minimierung von Leid haben und dann eine systematische Verbesserung deines Wohlbefindens schaffen können durch beispielsweise Biotechnologie, Gentechnologie, KI, was aber auch bedeutet, eine Schaffung eines neuen Menschen, weil der alte Mensch, sagt er, der wird das nicht hinbekommen. Der alte Mensch wird, der ist sowieso so schwankend, der hat immer wieder, der ganze Alltag ist immer wieder geprägt von Leid, von Depression, von Rückschlägen, von Tod, von all den Dingen, von Neid, von Eifersucht, von Kriegszuständen. Wir brauchen gerade einen neuen Mensch, um diesen hedonistischen Imperativ, also der Pflicht zum Maximalminimierung von Leid näher zu kommen. Der alte Mensch, der wird es nicht schaffen. Wir brauchen einen neuen Menschen. Einen, letztlich dann in dem Falle, Transhumanismus.
Ja. Okay. Okay, ja, verstehe ich. Durch meinen Kopf geht gerade die Frage, brauchen wir das wirklich? Also ich habe gerade an sowas gedacht, wie wir müssen jetzt gar nicht ganz tief drauf eingehen, auf die Frage, braucht man es wirklich oder so. Wir wollen ja schon auch verstehen und seine Theorie verstehen. Trotzdem will ich es kurz sagen, dass ich mich gefragt habe, ist es denn wirklich so schlecht, Leid zu empfinden? Dass wir alle keine Kriege haben wollen? Okay, klar, so, natürlich wollen wir das nicht. Ich musste nur gerade auch an sowas, kommt vielleicht auch drauf an, wie man Leid definiert oder was er unter Leid verstanden hat. Aber ich habe auch gerade an sowas gedacht, wie, das kennen wir alle vielleicht auch, dass man so, es ist ein stürmiger Herbsttag, man sitzt drin mit einem heißen Kakao und guckt so ein bisschen melancholisch vielleicht aus dem Fenster, schaut sich vielleicht noch einen schönen Film an oder so. Und da würde ich auch sagen, das hat was Leidvolles auf eine Art und Weise. So, und auch diese Melancholie. Es hat aber auch etwas sehr Lebenswertes. Also ich will das gar nicht missen wollen unbedingt in meinem Leben.
Wir uns das noch genauer anschauen müssen, das würde ich erstmal sagen, Melancholie ist nicht Leid. Also du kannst ja melancholisch sein und trotzdem dabei Freude empfinden und Zufriedenheit und das Gefühl von angekommen in der Situation selbst. Also das ist ja nicht eine Notwendigkeit.
Genau, deswegen hat es mich gerade interessiert, was er so unter Leid versteht. Aber dann,
kann es auch vorwegnehmen, das kann man sich ja auch schon so ein bisschen denken, vielleicht, er ist halt Biotechniker. Also es geht halt darum, um die Hormone, die dann ausgeschüttet werden, um das Dopamin, was bei Freude ausgeschüttet wird, darum geht es. Das ist immer entscheidend. Er schaut sich nur, also die Situation, das Außen ist egal. Er würde sich angucken, wie ist gerade dein Parameter, wo bist du gerade? Bist du von, weiß nicht, 3 von 10 oder bist du gerade bei 10 von 10 oder bist du bei 10 von 30 Punkten auf deiner Freudenskala? Das ist für ihn entscheidend. Wie das entsteht, durch melancholische Zustände oder durch ein leckeres Essen, ist erstmal egal.
Ja.
Also einen sehr biochemischen.
Ja.
Antwort. Okay, die wird auch die ganze Zeit sein. Das wird immer sein Hauptding sein. Das ist das. Und
du kannst immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil eigentlich bin ich selber so, keine Ahnung, ganz straight und würde auch sagen, ja, okay, dann ist es halt so, man kann es so messen, bla, so. Gleichzeitig, das kam aber auch irgendwie in den letzten Jahren irgendwie immer mehr hinzu, dass ich auch, aber es auch irgendwie ein bisschen schade finde, das entmystifiziert auch so ein bisschen das Menschsein. Weißt du, was ich meine?
Ja.
So, das ist so, und dann ist alles ist nur noch Dopamin und weiß ich nicht, irgendwelche Botenstoffe etc. Und alles lässt sich irgendwie messen. Und da weiß ich noch nicht ganz genau, wo ich da stehen möchte. Aber okay, es ist aber gut zu wissen, dass das sein Weltbild ist. Insofern, wenn ich sagen würde, ach Melancholie, wenn ich mich melancholisch fühle, fühle ich mich auf einer Skala von 0 bis 10 quasi auf einer 8, würde er sagen, das ist schon ganz gut. Ja. So, ne? Da haben wir schon mal, das ist kein Leid. So eine 8, also, ne, sag ich jetzt auch mal, so eine 8 wäre jetzt für mich kein Leiden.
Ja.
Das wäre einfach nur nochmal dann, also so ab 7 ist es so eine Abstufung von Glück quasi.
Genau, genau. Und er würde sich sogar wünschen, dass, wenn jetzt zum Beispiel ich, also wir beide würden uns vergleichen, du würdest immer zwischen 0 und 10 sein.
Mhm.
Und ich durch meine, weiß nicht, genetischen Disposition bin immer zwischen 0 und 20. Und dann würde er sich wünschen, dass du auch die Möglichkeit hast, zwischen 0 und 20 zu sein. Im besten Falle sogar zwischen 10 und 20. Dass wir nie auf 0 kommen. Das ist so die Idee. Wir gucken uns das an. Aber der hedonistische Imperativ. Alles Leid ist moralisch inakzeptabel.
Ja.
Wir müssen unsere genetischen Quellcode und auch damit dann letztlich auch unsere Kultur verändern, weil so wie wir jetzt sind, klappt das nicht mit dem Transhumanismus. Und das Wohlbefinden hängt gerade, wie du sagst, von biologischen Parametern ab. Also Neurotransmittern, Hormone, das, was wir gerade schon gesagt haben. Und wenn Leid biologisch erzeugt wird, kann es auch abgeschafft werden, sagt er. Also wenn man der These folgt, dass Leid etwas Biologisches ist, dann kann man es auch abschaffen, weil wir haben die Möglichkeiten, biochemisch auf unseren Organismus einen Einfluss zu haben. Das machen wir ja auch schon durch Serotonin-Wiederaufnahmehämmer, also durch Antidepressiva etc. Wir haben grundsätzlich die Möglichkeit und dann ist es so, lass uns doch das Leid quasi auf diesem Parameter maximal zu minimieren, bis es komplett weg ist und das so einstellen, dass wir immer zwischen, jetzt überspitze ich mal, zwischen 70 und 100 sind und gar nicht so wie du, Jona, vielleicht zwischen 0 und 10, sondern wir wollen immer zwischen 70 und 100 sein. Das ist so ein bisschen die Idee und das ist auch die Pflicht, die im moralischen oder in diesem hedonistischen Imperativ begründet ist. Weil wir die Möglichkeit haben, sollen wir das auch tun und wir setzen den Fokus auf den Aspekt des Leides mit dann der Idee der Maximierung des Lustvollen, der Freude, des Glücks.
Mhm. Ja, ist auf jeden Fall Denkfutter, finde ich. Ich gucke gerade schon so aus dem Fenster und während du das erzählst, denke ich darüber nach, wie ich das denn so finde. Also es kommen mir ganz schnell parallel Utopien im Kopf und Dystopien dazu. Deswegen ist es vielleicht so interessant, darüber nachzudenken.
Dann lass uns dann noch das dritte Kapitel mitnehmen und dann hast du genug Denkfutter für, weiß ich nicht, 3 Aufnahmeschlüsse.
Kapitel 3. Der neue Mensch.
So, wir haben hier jetzt schon mal mitgenommen, negativer Utilitarismus, dann haben wir mitgenommen, hedonistischer Imperativ, schon mal coole Wörter auch mal wieder gelernt, so, wenn man einfach immer nie diesen Philosophie-Podcast macht, für eigenes Prestige oder so, dann hat man
ja, aber coole... aber auch nicht nur dafür, ich finde, das ist ja auch, jetzt in dem Fall kann man auch sogar ganz gut damit hantieren. So,
ganz genau, ne? Klar.
Also ich meine, hat man sich vielleicht auch noch gar nicht so Gedanken gemacht darum, okay, Utilitarismus, ich muss ja gar nicht das Glück in den Fokus stellen, ich kann ja auch das Leid in den Fokus stellen.
Ja.
Kann man sich ja auch mal Gedanken machen, was man noch alles so in den Fokus stellen kann und wie viel das dann schon verändert. Ne? Also ja, genau. Aber natürlich auch cool, um auf WG-Partys damit anzugeben.
Ja,
und dann der Loser des Abends zu sein.
Das stimmt.
So, aber manche machen wer redet über sowas auf eine WG-Party?
Ja, ja. Ich sage jetzt nochmal, das stimmt, das habe ich dreimal hintereinander gesagt, weil ich jedes Mal unterbrochen wurde, beziehungsweise einfach reingebrochen hatte in deinen eigenen Satz. Bei David Pierce ist ja genau diese Aspekte jetzt wichtig, die wir gerade hatten. Und auch, und das ist ja eigentlich die größte These, die wir, glaube ich, je im Podcast hatten, wir müssen den Menschen abschaffen. Wir brauchen einen neuen Mensch. Also das haben...
Ja, oder so transformieren, ne?
Ja, aber schon neu. Also transformieren heißt etwas Neues. Neues
genau, schaffen. Aber Menschen abschaffen klingt schon wieder nach der ersten Idee, die einmal ganz kurz war mit,
das stimmt,
wir müssen einfach alle umbringen.
Ja, es geht nichts ums Eliminieren,
darum geht's nicht, nee.
Aber es geht schon um außerordentlich besser werden zu lassen. Und da sagt er, haben wir nämlich grundsätzlich ja die Möglichkeit. Also wir haben so etwas, was man Gentherapie nennt. Also wir können zum Beispiel über Gentherapie, wenn Menschen angeboren taub sind, können wir das wiederherstellen über so Haarzellen und etc. Ich kenne mich jetzt auch nicht so gut aus, aber wir haben, wo ich mich ein bisschen besser auch auskenne, analog dazu, über die Möglichkeit von Antidepressiva zum Beispiel auch unser Schmerz, unser Leid zu reduzieren. Also wir können gerade selektiv beispielsweise in unterschiedlichsten Bereichen Schmerzgrenzen erweitern oder sogar ausstellen und darüber ja auch Dinge oder Menschen, bleiben wir mal bei Menschen oder empfindungsfähige Wesen, ja, dadurch anteilig neu gestalten durch neuronale Prozesse, Gentherapie, Hormontherapie, all das, was dazugehört. Und er sagt sogar jetzt weiter, ich glaube, für ihn ist es wichtig, dass wir sogar es schaffen, die Schmerzgrenze nicht nur zu erweitern, sondern Schmerzen oder Leid, bleiben wir mal bei einem Begriff, Leid in Gänze zu minimieren oder zu eliminieren sogar. Und dann auch zu sagen, dass wir zum Beispiel, ich glaube, das war so ein Test, wo Mäuse, die keinen Schmerz fühlen, aber trotzdem, also man kann auch sagen, Schmerz hat eine Funktion, nämlich vor Gefahren zu warnen. Ja. Aber durch die Experimente hat das sich zumindest so ergeben, ich kann es auch nur mit den Informationen hantieren, die ich da habe, dass die Mäuse, die keinen Schmerz gefühlt haben, trotzdem die Warnfunktionen vom Gehirn und die Bereiche von Angst etc. trotz dessen funktional weiterhin waren. Und man gerade so die Idee vielleicht vom Menschen so designen kann, dass wir die Aspekte, die wir brauchen, also zum Beispiel diese Warnfunktion, behalten, aber vielleicht einfach als neutrale Information, anstatt so einen unerträglichen Schmerz zu haben. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, hier Messer in meine Hand ramme, dass mir mein Körper sagt, ey Micha, jetzt bitte sofort zum Arzt, das ist echt wichtig, das ist super wichtig, sofort zum Arzt, anstatt dass ich jetzt hier schreie, mich kaum bewegen kann und es vielleicht sogar gar nicht schaffe, den Arzt zu kontaktieren, weil ich auf dem Weg dahin schon in Schmerzen ohnmächtig geworden bin, wie so eine Schockreaktion.
Ja, kann man sich vorstellen irgendwie, ja, ne?
Ja, und er sagt, wie gesagt, durch Medikamente machen wir das ja auch schon. Also die Grundstimmung steigern zu lassen. Also das Leid, wenn man das, wie gesagt, als Parameter ja sieht, dass wir es so einstellen, dass wir halt einen höheren Freudewert letztlich haben. Und die Idee ist es, biotechnisch ja Leid immer mehr zu kontrollieren, immer mehr zu minimieren, bis hin dann zu eliminieren. Das ist so die Idee, die angelegt ist in diesem neuen Menschen, in diesem Transhumanismus. Also ein neuer technischer Mensch in einer dann auch neuen Umwelt. Also alles ist anders. Alles ist anders dann. Und er sagt, er spricht immer wieder von so Sollwerten, war mein Eindruck. Also
Sollwerte?
Er sagt, wir brauchen höhere Sollwerte des Glücks oder der Freude. Die orientieren sich daran, dass wir die Schmerzgrenzen oder die leidvollen Werte in uns selbst abschaffen. Also, weiß nicht, wir kennen das ja auch so, Sollwerte, keine Ahnung, von so Körpertemperatur. Also wir, weiß nicht, sind alle so 37 Grad oder so, plus minus?
Ja, ungefähr 37 Grad.
37 Grad. Und er sagt, lass uns doch mal angucken, wie wir einen emotionalen Sollwert neurochemisch bestimmen lassen können. Wie kann uns gerade das gelingen, dass wir so einen hedonistischen Sollwert, so einen Grundpegel, wie ich auch schon erwähnt hatte, dass wir den erhöhen? Weil wenn wir das nicht tun und nur nach außen schauen und sehen, dann und dann war der Mensch temporär glücklich. Also erwähnt dann auch das Lotto-Paradox. Kennst du das?
Ist das, dass man, wenn man im Lotto gewinnt, dass man dann am Anfang kurz glücklich ist und dann nach ein paar Monaten ist man quasi wieder auf so einem normalen Level, einfach, ich weiß nicht, wegen des Gewöhnungseffekts daran oder so vielleicht?
Du pendelst dich wieder ein auf so einen Setpoint, auf so einen Punkt, den du vorher auch hattest. Das ist nicht nur empirisch bei Lottogewinnen so, sondern auch, wenn du zum Beispiel jetzt dein Bein verlieren würdest, dann würdest dir am Anfang sehr schlecht gehen. Aber nach so 6 Monaten würdest du in aller Regel wieder in diesem Setpoint, in diesem Punkt sein, wo du vorher auch warst. Das ist auch ganz gut geprüft. Deswegen gibt es auch so Zeitkriterien bei Traumafolgestörungen als ein Beispiel, dass wenn es mich gerade nicht nach 6 Monaten wieder sich eingependelt hat, dass man dann zum Beispiel zum Psychotherapeuten gehen sollte, um dann quasi wieder so diesen Anpassungsprozess gemeinsam zu gestalten. Und
ja,
deswegen sagt er, egal wie viel Lottogewinne wir gestalten in die Welt, wie viel Geld wir jetzt rauswerfen an Personen, das ist immer gut, wir sollten Menschen, die ungerecht behandelt werden, auch unterstützen, aber lasst uns doch anschauen, das ist ja sein Metier, wie wir den Sollwert, diesen Grundpegel, diesen hedonistischen Grundpegel an sich erhöhen über Biochemie und dadurch dann, wie gesagt, nicht nur bei zwischen 0 und 10, sondern zwischen, weiß ich nicht, 70 und 100, 100 zu sein. Also eine Neujustierung, eine dauerhafte Erhöhung von Freude. Und das ist so die Idee. Und er sagt auch, wenn wir das so einstellen und dann noch es uns gelingt, die Schmerzmechanismen, die Leitmechanismen abzuschaffen und trotzdem so die Funktionalität aufrechtzuerhalten, dann haben wir schon mal ultra viel gewonnen. Also haben wir neue neurochemische Zustände und es entsteht dadurch ein ganz neuer Mensch und dadurch auch eine ganz neue Welt.
Ja. Okay. Ja, du wolltest gerade noch was sagen?
Ich wollte dich fragen, ob du das einfach alles so schluckst oder ob du sagst, ja.
Ich schluck da ganz viel von nicht einfach so, beziehungsweise freue mich auf den Aufnahmeschluss, weil ich glaube, dann
erklärt. Also,
muss man nochmal hier und da irgendwie über einzelne Punkte nochmal, das würde jetzt hier den Rahmen einfach sprengen. So, ne? Weißt
also
du, wenn ich jetzt
einen
alles
Punkt, glaube ich, den alle, na, alle, den viele da draußen, glaube ich, sehen würden. Ich würde den dann selber einmal erwähnen.
Sag gerne einmal.
Ja, viele würden sagen, naja, Piers, Glück entsteht doch gerade, oder Freude entsteht doch gerade im Kontrast zu Leid. Also ich muss doch bei der Mathearbeit, um dann mich freuen zu können, dass ich dann, weiß ich nicht, das Studium geschafft habe oder wie auch immer. Erst der Kontrast durch das Leid bringt Glück und Zufriedenheit in die Welt. Also könnte ich mir vorstellen, würden einige argumentieren.
Ja,
also er hat auch eine Antwort.
Das kann gut sein. Die Frage, also ja, wie gesagt, also ich finde, da könnte man jetzt so viel, es ist ja dann die Frage. Ich weiß jetzt gerade gar nicht ganz genau, in was für eine Richtung er schlussendlich will. Weißt du, es verliert schnell so ein bisschen das Menschliche, dieses Auf und Ab, dieses Glück und Pech.
Das will er weghaben.
Frieden
das
und Krieg.
Auch weg.
Ja, okay, aber ist es dann am Ende nur so ein, als wären wir die ganze Zeit auf Heroin?
Ja.
So.
Aber ohne Nebenwirkung.
Ja. Ja,
also, ob Heroin die beste Droge da ist, aber müssen wir uns dann auch angucken, welche wir gerade brauchen. Aber ja, die kurze Antwort ist ja. Und er sagt auch, diese Idee von Kontrast, die stimmt nicht. Also wir brauchen nicht starken Hungergefühl zu haben, um Sushi genießen zu können, wenn das unser Lieblingsessen ist. Wir genießen es an sich und das hat etwas damit zu tun, dass wenn wir Freude erleben, dass dann biochemische Prozesse ablaufen. Die müssen wir uns angucken. Der Kontrast ist egal. Es gibt kein Kontrasthormon, sondern es gibt Ausschüttung oder Nicht-Ausschüttung von etwas.
Aber ich kenne schon das Gefühl, weiß nicht, ich trinke ja schon seit geraumer Zeit eigentlich gar keinen Alkohol mehr, aber ich kenne das schon, dass man so richtig so ein Brand hat irgendwie auf so ein Bier oder sowas. Weißt du, wenn man so richtig Durst hat und dann trinkt man irgendwie so ein kühles Bier seiner Wahl, dass das schon auch dann besonders lecker schmeckt, hatte ich immer so das Gefühl, muss auch gar kein Bier sein, fällt mir gerade ein, kann auch was anderes sein, könnte auch ein
O-Saft sein. Aber es schmeckt dann besonders lecker, weil der Appetit so groß ist, weil biochemisch das bei dir so abläuft. Das können wir ja dann über die Gentechnologie so gestalten, dass dein Bier stets so schmeckt, wie es dann da gerade schmeckt, weil dann einfach mehr Dopamin beispielsweise ausgeschüttet wird. Also es geht letztlich um diesen biochemischen Zustand. Wir
brauchen
nicht zwingend Leid, um Glück in der Welt erleben zu können. So sagt er das zumindest. Also man, ja, das ist so.
Ich finde es eröffnet neue philosophische Fragen, wenn man erstmal schluckt, okay, so ein Transhumanismus ist möglich, ne, das wird ja auch gerade einfach von ausgegangen, so ein bisschen, ne, aber können wir ja jetzt auch machen, Indizien hier und da, so, ne, oder in Teilen sind wir ja auch schon so weit, dass es schon Dinge gibt, um Krankheiten zu heilen, wo man sich denkt, okay, krass, dass die Medizin schon so weit ist. So, ne? Es geht dann nur irgendwann in so eine Richtung, okay, inwiefern lasse ich mich jetzt wirklich, oder ich weiß noch gar nicht, ob das ist, was er möchte. Aber ich finde, dann stellen sich so neue philosophische Fragen, könnten sich stellen, wie, was ist denn mit unserer Freiheit, auch irgendwie selber darüber bestimmen zu können, zum Beispiel, so, ne? Also wenn ich ein Arschloch sein will, ist das vielleicht auch okay, auf eine Art und Weise, und damit ziehe ich ja dann vielleicht auch das Glück anderer runter, also muss man dann auch die Freiheit anderer Menschen einschränken, etc., müssen die von sich aus sagen, hier, wir wollen das, vielleicht ist man da so ein bisschen, ich glaube, es ist kein Spoiler, wenn ich das sage, aber so ein bisschen wie bei der neuen Breaking-Serie von Breaking Bad-Macher Vince Gilligan, Pluribus, die beschäftigt sich auch auf eine Art und Weise so ein bisschen damit, könnte man zumindest drüber nachdenken. Also ich finde, das stellt dann nochmal so neue Fragen, je nachdem, wie man so einen Transhumanismus wirklich ganz praktisch gesehen jetzt ausformulieren würde. Das Prinzip dahinter, auch darüber kann man nochmal länger philosophieren, finde ich aber erstmal gut, wenn man sagt, okay, wir wollen Leid minimieren. So. In was für einem Ausmaß bin ich mir gerade noch nicht ganz sicher, ob das so einfach ist, dass man einfach sagt, ja, am Ende ist ja alles, also wenn du machst, dass das Bier immer so schmeckt, wie wenn ich gerade richtig Bock auf Bier habe und dann schmeckt es, also dann ist es auch egal. Dann kannst du auch einfach warten, bis ich Durst habe und so, dann musst du nicht in meinen Körper eingreifen. Weißt du, das ist dann auch, dann wäre es auch egal. So, ob man das jetzt künstlich herbeiführt oder es einfach so passieren lässt, ist dann vielleicht auch egal. So, deswegen, es kommt so ein bisschen darauf an, wie man es ausfüllt am Ende, aber das Prinzip, dieses Leid minimieren und dazu Technik, das ist es ja auch, nutzen, das finde ich schon auch jetzt erstmal einen richtigen Ansatz, natürlich, oder einen interessanten Ansatz auch, ja.
Also, genau, also er sagt auch nochmal, ich hatte eben das ja mit dem Bier oder mit Essen, um Essen genießen zu können, das ist letztlich Dopamin, Endorphine, die ausgeschüttet werden. Und evolutionär könnte man vielleicht sagen, war Leid gerade dafür wichtig, nicht um Glück zu erfahren, sondern als Alarmsystem.
Aber ist es auch nur, ganz kurz, aber ist es wirklich auch nur das? Ist es nicht auch, ich weiß, also ist es nicht wirklich komplexer auch? Ich kann auch ein Essen essen und das erinnert mich dann vielleicht an meine Kindheit, weckt nochmal eine ganz bestimmte Kindheitserinnerung zum Beispiel. Also ich will nur gerade sagen, ich weiß gerade gar nicht, wo mich dieser Gedanke hinführt. Ich will nur sagen, es ist vielleicht doch ein bisschen komplexer als nur Dopamin oder nicht, beziehungsweise ich will auch gar nicht nur unbedingt dieses Glücksgefühl haben. Nee, ich will mich auch einfach an meine Kindheit erinnern. Das auch als vielleicht.
Ja, das muss ja nicht weggehen. Jedoch ordnet er halt alles dem hedonistischen Imperativ unter. Und ja, das ist ja, halt erstmal entscheidend für ihn. Als ja, andere genau, an Zusatzdingen, die dürfen sein oder können auch nicht sein. Jedoch sagt er, und das fand ich nochmal wichtig, Leid war wichtig, nicht um Glück zu erfahren oder Freude, sondern als Alarmsystem. Also dafür brauchen wir das. Also nutzen wir den, müssen wir es so schaffen, dass das Alarmsystem bleibt und trotz dessen wieder in so einen höheren Sollwert sind. Also dieser Grundpegel letztlich. Also man könnte auch sagen, ne, könnte man ja jetzt auch fragen, ja, wie gehe ich denn damit, weiß nicht, Verlusterfahrungen um, wenn da doch jemand stirbt. Nur, also weil für ihn ist halt Leid sehr eng gekoppelt an diesen biochemischen Zuständen. Und sagt er, ja, er hat jetzt auch noch nicht für alles die perfekte Antwort. Er kann sich ja so vielleicht etwas vorstellen, dass es dann wie so ein leichter Schatten auf der Freude ist, anstatt in so ein tiefes, depressives Loch zu fallen, wo man nie wieder rauskommt. Sondern es ist dann ein kurzer Einbruch auf, 85 von 100, du merkst so, okay, so eine leichte Melancholie, aber du kommst schneller wieder in diesen Bereich von 100 selbst.
Ja, irgendwie, je länger wir darüber reden, desto weniger erstrebenswert finde ich es dann doch.
Ja, dann eine Sache sagen, weil die ist auch nochmal interessant.
Ja, gerne.
Wie erstrebenswert. Ja. Also wir kommen jetzt langsam Richtung Ende. Also
ja, merke ich.
Ich finde gerade wichtig, am Ende diese Beispiele auch zu machen. Damit man sieht, wohin so etwas führen kann, wenn man es komplett, oder wenn man es wirklich mal zu Ende denkt. Am Anfang denkt man ja, hedonistisch imperativ, Leid minimieren, Glück maximieren. Und dazu habe ich eine moralische Pflicht. Moralische Pflicht, ne? Also das ist ja auch wirklich ein großer Aspekt. Er sagt ja, wir haben eine Pflicht dazu, weil wir es können, dass wir es machen. Und das finde ich auch mal interessant. Er sagt dann sogar weiter, er möchte ja alle empfindungsfähigen Wesen mit einbeziehen. Alle, tatsächlich. Also über Biotechnik alle einbeziehen. Und er sagt, deswegen muss es so sein, dass der Mensch auf jeden Fall Veganer wird. Dafür ruft er auch immer wieder auf. Also, dass wir gerade nicht auf Kosten unseres, weiß ich nicht, unseres Appetits anderen Lebewesen umbringen, Schmerz zuführen, ermorden. Er sagt auch weiter, die Tiere auch.
Ja,
auch der Löwe,
ja,
muss Veganer werden.
Ja.
Auch der, wer auch immer. Es muss letztlich darum gehen, all das neu zu gestalten, um, und das ist die Frage, ob man so eine Welt möchte, um ja, Leid zu eliminieren. Das wäre dann vielleicht so der höchste Aspekt der genannten Utopie. Und gleichzeitig im Kleinen diesen Grundpegel zu erhöhen, da machen wir uns nichts vor. Das machen wir ja auch schon die ganze Zeit. Also, das sind ja auch wichtige Aspekte. Sonst ist ja auch unter anderem mein Job so ein bisschen. Aber trotz dessen, das machen wir die ganze Zeit schon, aber das ist so seine Idee über Biochemie, Biotechnologie, Nanotechnologie, KI in so einen Transhumanismus zu kommen, wo Leid keine Rolle mehr spielt, sondern lediglich, oder was heißt lediglich, aber im Besonderen dann die Aspekte von Freude, als moralische Pflicht im Sinne des negativen Utilitarismus.
Ja.
Kann man lange drüber nachdenken, oder?
Kann man also lange drüber nachdenken. Es ist natürlich viel Wunsch, also es ist ja im Prinzip die Frage auch, was für eine Art von Welt könnte man sich vorstellen und wie würde so deine ideale Welt aussehen? So, ne, das ist die Frage. Er beantwortet es mit, die ist leidfrei. Es gibt gar kein Leid. So. Wobei man da auch nochmal, also meint es wirklich eigentlich so radikal, wirklich gar kein Leid oder hat er dann auch nochmal Ausnahmen? Naja, können wir vielleicht auch gleich nochmal, aber du hast es ja auch erstmal so beschrieben, das ist anscheinend seine Theorie, leidfrei wirklich.
Also keine Schmerzen, das eliminieren wir biochemisch.
Ja, okay.
Und dann gucken wir, was dann passiert. Aber der Alarmaspekt bleibt, als ideal schon, ja.
Ja.
Aber er denkt ja auch in Jahrhunderten.
Ja, genau. So, also es ist ja eigentlich genau das, sich so eine Welt auszumalen, wie könnte sie idealerweise aussehen. Er beantwortet es genau so mit diesem negativen Utilitarismus, mit dem hedonistischen Imperativ dann ja auch darauf aufbauend und auch mit der Voraussetzung, okay, wir haben hier irgendwie so Anzeichen dafür, dass Technik ganz schön viel kann. Mal schauen, wo uns das so hinführen kann in den nächsten Jahrhunderten und was das dann mit seiner, vielleicht kramt dann nochmal jemand sein Buch heraus und liest das durch und nach ja, macht man sich Gedanken darum, wie man denn die Welt formt, wenn man immer weiter, ich sag jetzt mal, es soll aber gar nicht despektierlich klingen, Gott spielt. So. Weil das finde ich nämlich gar nicht so schlimm, wenn man Gott spielt. Da haben manche Leute ja auch ein Problem mit. Man muss halt nur aufpassen, auf jeden Fall dabei.
Absolut. Und wie gesagt, wenn euch das Thema interessiert, Designerbabys und andere Sachen, das passiert ja auch schon jetzt. Also das ist nicht nur so, in 100 Jahren lesen wir mal sein Buch, sondern die Frage ist, nehmen wir jetzt unser Kapital und setzen wir den Fokus auf Transhumanismus als Lösung für moralische Probleme, für Gerechtigkeit, für was auch immer alles da mitschwingt, würde sich sicherlich wünschen.
Ein sehr interessantes Thema. Ich meine, ohne mich da groß eingelesen zu haben, dass das illegal ist, die Forschung mit Designerbabys etc., also dass man das nicht darf, dass es da einen Konsens gibt in der wissenschaftlichen Welt. Aber können wir gleich nochmal drüber reden im Aufnahmeschluss. Und genau, aber hier machen wir einen Punkt, oder Micha? Oder gibt es noch was zu sagen zu David Pierce oder von David Pierce?
Nee, ich glaube, hier zu dem Aspekt ist alles erstmal für heute gesagt. Ist auch relativ viel. Lass das erstmal sacken. Und ich glaube, es lohnt, darüber mal nachzudenken, an welcher Stelle man vielleicht aussteigt. Das ist doch interessant. Und wenn man aussteigt, wo man dann einsteigen möchte. An welchem Punkt bist du dann doch nicht seiner Meinung? Und wo geht's dann hin?
Ja.
Das wird dann Philosophie vielleicht auch.
Genau, ist eigentlich ein ganz schönes Thema, um drüber zu philosophieren, würde ich sagen. Ja. Weil man in verschiedene Richtungen noch, es umfasst ja die gesamte Menschheit. Und selbst das ist ja noch klein gefasst, wenn man jetzt nicht alle jede Spezies noch mit reinnimmt. So. Ja. Und das umfasst ja ganz schön viel. Deswegen kann man da an ganz vielen Ecken und Enden und drüber philosophieren. Aber okay, das machen wir auch noch. Wir machen das gleich noch weiter im Aufnahmeschluss. Den hört ihr dann auch bald. Kommt dann 2 Wochen später raus, nachdem diese Episode hier rauskam. Und wir nehmen gleich auch noch mal einen Kritik-Podcast auf. Der kommt bei Patreon und bei Steady heraus. Das sind nochmal immer so 10 Minuten oder sowas. Ungefähr 10 Minuten, 15 Minuten, wir nochmal einen kritischen Blick drauf werfen auf jetzt in diesem Fall David Pierce und auf seine Theorie vom Transhumanismus. Und wenn ihr uns da folgt bei Patreon und bei Steady, dann haben wir noch ein paar Benefits, unter anderem, dass ihr natürlich nicht nur diesen Podcast hier unterstützt und das cool ist, sondern die Leute, die uns ganz besonders doll unterstützen, werden immer auch nochmal dankend erwähnt am Ende einer jeden Episode. Und in diesem Monat ist das auf der Seite von Patreon einmal eine Person namens Empirischer Anarchist.
Okay.
Dann haben wir noch Josef, Clarissa, Andreas ist dabei, Mieke, Hanna, Erik, Marc und Mehmet. Vielen lieben Dank an euch. Und bei Steady haben wir aktuell Jana und Robin. Also, wenn ihr mögt, guckt da gerne mal vorbei. Das ist auf jeden Fall ein guter Weg, der beste Weg, uns zu unterstützen. Lasst euch nicht von der Werbung nerven, die jetzt mittlerweile ein bisschen mehr läuft, wie am Anfang gesagt. Und dann freuen wir uns drauf, ihr freut euch drauf, uns bald wieder zu hören. Und wir freuen uns darauf, bald nochmal eine neue Folge aufzunehmen.
Ich freue mich auch, ja.
Cool. Macht's gut. Bis dann. Auf Wiedersehen und tschüss.
Tschüss.
Hallihallo, Hänsler, schnelle Nummer, jetzt auch auf Spotify. Da, wo ihr Musik hört, Podcast, könnt ihr jetzt auch Hänsler, schnelle Nummer hören. Natürlich auch sehen, wenn ihr Lust habt, wisst ihr ja, einfach Videofunktion. Das heißt, ihr seid unterwegs, ihr denkt, was will ich heute Abend kochen auf Weg nach Hause? Könnt ihr euch ein bisschen durchklicken, könnt ihr die verschiedenen schnellen Nummern mit Rezept natürlich anhören und habt eine geile Inspiration. Schnell in den Supermarkt weiterfahren, deswegen jetzt Hänsler, schnelle Nummer, auch auf Spotify zu hören und zum Sehen ab sofort. Viel Spaß!